Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Gott nahe zu sein ist mein Glück, so habe ich auch diese Predigt heute überschrieben. Aber diese Übersetzung bringt uns in gewisse Schwierigkeiten. Denn wir kennen ja alle viel besser den alten Luthertext, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und nun heißt es auf einmal, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Ich bin vor einigen Wochen nach Hause gekommen und da saß der Arbeitskreis für das Allianzgebet. Meine Frau leitet diesen Kreis seit Pro Christ 2000. Ist man alle zwei Monate in einer anderen Gemeinde und betet reihum in Bremen. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, die da gemacht wird. Da sagten sie, wir freuen uns, dass du da bist, du bist der Theologe, du kannst es uns jetzt sagen, was wir auf unser Jahresprogramm für eine Losung setzen sollen. Die Jahreslosung, nämlich Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, oder das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Tja, da stehe ich nur nicht armer Tor, denn die richtigere Übersetzung ist, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Aber, da sagte einer völlig zu Recht, ich kann dieses eigentlich nicht mehr hören, dieses Wort Glück, dieses Allerweltswort. Das erinnert mich so an Wellness und an sanfte Therapien, an Esoterik, Heiterkeit. Also er war richtig etwas säuerlich mit dieser Übersetzung. Und er hatte auch nicht ganz Unrecht damit. Also wir haben dann entschieden, das hat der Kreis entschieden, ich habe es dir nur geraten, schreibt es drauf, wie es alle Welt jetzt gebraucht, nicht? Alle Welt, das ist schließlich von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen so übersetzt worden. Und dann könnt ihr das den Betern schon erklären. Das sind ja schließlich die Hardcore-Christen, nicht? Die Beter, die wissen, worum es geht und die können das verstehen. So ist es dann auch gekommen und ich halte mich heute nicht an Gott nahe zu sein ist mein Glück, sondern ich halte mich heute an den Vers 28 in dem Text, den ich ausgedruckt habe, aus Psalm 73. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ja. Ich lese uns aber trotz alledem noch mal ein paar Verse aus dem Psalm 73 vor, denn dieser Vers, diese Jahreslosung, kommt schließlich aus dem Psalm 73. Da heißt es, Vers 2, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen und mein Tritt wäre beinahe geglitten. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber noch einmal, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ja, was machen wir, wenn wir in Krisen kommen? Und das Wort Krise steht ja in der Gliederung gleich dreimal. Die Krise erstens, zweitens die Krisenbewältigung, drittens der Krisenwendepunkt. Und das hat ja auch was zu tun mit unserem Psalm hier. Was machen wir, wenn es im Leben schiefläuft? Wenn nicht alles so planmäßig verläuft, so wunschgemäß, so wie wir es gerne hätten? Mir kommt eine Geschichte in Erinnerung. Vor dem Zweiten Weltkrieg las man mit Begeisterung die Novellen eines Schriftstellers namens Max Eid. Er war eigentlich Ingenieur und nahm seinen Stoff hauptsächlich aus den Anfängen des technischen Zeitalters. Und eine seiner Novellen ist überschrieben mit Berufstragik. Und da schildert er einen jungen Ingenieur, der eines Tages durch merkwürdige Umstände einen ganz großen Auftrag bekommt. Er soll über einen Fluss eine Brücke bauen, aber dieser Fluss ist schon eher ein Meeresarm. Und das ist ein sehr schwieriger Auftrag, weil an der Stelle, an der die Brücke stehen soll, die Auswirkungen von Ebbe und Flut zu spüren sind. Und wir kennen das ja hier, die Weser hat hier ja auch immer noch Ebbe und Flut, aber ist ja nur minimal. Aber das so richtig, ein Meeresarm, das war schwierig. Und man hatte zu der Zeit auch noch nicht die Mittel, die wir heute zur Verfügung haben. Der junge Mann baut also diese riesige Brücke Und als sie fertig ist, gibt es eine große Einweihungsfeier mit Musik, Fahnen, Zeitungsprominenz. Und dann fahren einige bedeutende Leute oder auch unbedeutendere Leute mit einem Eisenbahnzug über die Brücke. Der junge Mann steht im Mittelpunkt des Interesses. Alle Zeitungen nennen seinen Namen. Und dann ist er ein gemachter Mann. Er eröffnet ein riesiges Architekturbüro in London. Er heiratet eine reiche Frau. Er hat alles, was das Herz begehrt. Nur in seinem Leben gibt es ein dunkles Geheimnis, von dem nur seine Frau etwas weiß. Immer wenn es Herbst wird, ist er verschwunden. Dann reist er zu seiner Brücke. Und wenn dann nachts der Sturm tobt und der Regen peitscht, dann steht er an der Brücke, eingehüllt in einen Regenumhang und hat Angst. Er spürt förmlich mit, wie der Sturm auf die Pfeiler seiner Brücke drückt. Und immer wieder rechnet er durch, ob er die Pfeiler auch wirklich stark genug gemacht hat, ob er den Winddruck auch richtig berechnet hat. Und wenn dann die Stürme vorbei sind, dann ist er wieder in London, dann ist er wieder der große Mann, ein bedeutendes Mitglied der Stadt. Keiner merkt ihm an, dass ihm im Grunde seines Herzens immer eine geheime Furcht quält. Ist die Brücke richtig gebaut? Ist sie wirklich stark genug? Und diese quälenden Fragen bleiben das Geheimnis seines Lebens. Der Schriftsteller Max Eid schildert dann auf eindrückliche Art und Weise, wie der Ingenieur dann in einer furchtbaren Sturmnacht wieder angstvoll seine Brücke beobachtet. Und er sieht, wie ein Zug auf die Brücke fährt. Er sieht noch die Schlusslichter. Doch plötzlich sind sie im Toben des Sturms verschwunden. Da weiß er, jetzt ist der Zug in die Tiefe gestürzt, in das tosende Wasser. Jetzt ist die Brücke in der Mitte zusammengebrochen. Ihr ahnt natürlich, warum ich diese Geschichte erzähle, ne? Weil ich davon ausgehe, dass sie sich nahtlos übertragen lässt auf unser aller Leben. Wir alle bauen an der Brücke unseres Lebens. Und ab und zu, wenn wir mal eine schlaflose Nacht haben, oder wenn uns irgendetwas sehr bewegt, dann steht die Furcht auf. Hab ich die Brücke meines Lebens eigentlich richtig gebaut? Ist es nicht die Frage, die in unserem Leben so oft rumort und gebohrt hat? Das ist der erste Punkt, die Krise. Mehr Fragen als Antworten tun sich auf. Bin ich auf dem richtigen Weg? Warum dieser Misserfolg in meinem Leben? Wie geht es mit der Familie weiter? Hält die Ehe und Familie die augenblickliche starke Belastung aus? Ja, wie stabil ist die Brücke meines Lebens wirklich? Und dann habe ich die gut gemeinten Worte im Ohr. In jeder Krise liegt auch die Chance für einen Neuanfang. Tja, kann sein. Doch wie kann ich die Chance für einen persönlichen Neuanfang entdecken und nutzen? Von einem Wirtschaftsfachmann las ich einmal Folgendes zu dem Stichwort Misserfolg. Und er schreibt: Ich bedauere, dass es auf unseren Wirtschaftsuniversitäten keine Vorlesungen über Misserfolge gibt. Junge Leute werden nur auf Erfolg getrimmt. Doch Misserfolg gehört genauso zum Leben. Es ist nur die Frage, ob ich Misserfolge als Katastrophe betrachte oder als Chance, morgen besser zu sein. In Amerika gehört Scheitern zum Leben. Die Krise gilt nicht als Makel. Ich stelle nur Leute ein, die einmal schon gefallen sind. Das gehört für mich zum Erfolg, um keine Angst mehr zu haben. Und wenn bei uns jemand Konkurs macht, dann heißt das, der hat etwas probiert. Dem können wir etwas Neues geben. Fehler machen gehört zum Leben. Wer keine Fehler macht, hat eigentlich nichts unternommen. Der war kein Unternehmer, er war ein Unterlasser. Soweit dieser Wirtschaftsfachmann. Ja, und noch ein schönes Wort dazu. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Aber wenn jemand immer die gleichen Umwege geht, dann ist das ein Problem. Wenn ich aus einem Fehler etwas lerne, dann ist das eine Erfahrung. Wenn ich nichts daraus lerne, dann ist es eine Dummheit. Und ich glaube, Christen sind Menschen, die aus Fehlern lernen, weil sie in der Beziehung zu einer höchsten Autorität stehen und weil sie Vergebung erfahren haben. Der Weg in die Krise hat ja heute viele Gesichter. Man kommt als Geschäftsmann nicht mehr an gegen die wirtschaftlichen Zwänge. Es gehen keine Aufträge mehr ein. Man muss Arbeitsplätze aufgeben. Als junger Mensch blickt man nicht mehr durch, wenn man keine Stelle in Aussicht hat, keine Lehrstelle, keinen Studienplatz, keine Anstellung. Und dann hat man schon zig Bewerbungen geschrieben und nichts ist passiert. Ich bin ja jedes Jahr einmal auf Korsika und mache dort Bibelfreizeiten. Und da traf ich da vor circa 15 Jahren auf einen schwerreichen Mann. Schwerreich, hat eine riesen Wohnung dort und eine tolle Yacht im Hafen liegen und nahm uns auch mal mit auf der Yacht, dann fuhren wir draußen raus und so. Es war einfach schön. Und dann einige Jahre später war er pleite. Aus, ganz schnell. Boot verkauft, Wohnung verkauft, nichts mehr da vom Reichtum. Andere Situation. Welch eine Not kann uns der Tod bringen, wenn wir einen geliebten Menschen loslassen müssen? Dann können auch äußere Blockierungen in tiefes inneres Zweifeln und Angefochtensein führen. Die Spielarten sind zahllos, in denen diese Krisensituationen uns heute begegnen. Und man müsste eine Stelle haben, an die man sich wenden kann. Eine Instanz, die hilft. Einen Menschen, der hört. Ein Wort, das aufrichtet. Und solch eine Entdeckung habe ich in der Bibel gemacht. Das ist der zweite Punkt. Die Krisenbewältigung. Vers 2 in unserem Bibeltext. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. So formuliert der Beter im Psalm 73, Vers 2. Und trifft mit diesen Worten mitten in unser Leben. Hier können Zweifelnde, hier können Angefochtene die Bibel aufschlagen und sich wirklich verstanden und ernst genommen fühlen. Denn es stimmt einfach nicht, dass Christen von einer Glaubenserfahrung zur nächsten schreiten, dass bei ihnen eine Gebetserhörung auf die andere folgt. Und wer als Christ von sich behauptet, er habe keine Anfechtung, der sollte sehr genau hinsehen, ob seine Glaubensgewissheit nicht einer fatalen Selbstsicherheit Platz gemacht hat. Denn die Anfechtungen und die Krisen gehören zum Glauben wie der Schatten zum Licht. Martin Luther war der Meinung, dass drei Dinge zum Wesen eines rechten Glaubens gehören: Gottes Wort, Gebet und Anfechtung. Wie kann man nun aber Krisen bewältigen? Der Beter des 73. Psalms bekennt, Vers 28, das ist meine Freude, unsere Jahreslosung. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Was ist das für eine Freude, die unseren Glauben brauchbar macht für den Alltag? Was ist das überhaupt, Freude? Karl Barth hat gesagt, Freude in der Bibel ist das, wenn ein Mensch vor Gott Ja sagt zu seinem Leben. Aber wer kann denn das in diesem Sinn Ja zu seinem Leben sagen? Ein Mensch kann sich nur dann freuen, wenn er einen Grund dazu hat. Und das gilt auch für Christen. Freude zu kommandieren ist unmöglich. Nur freu dich doch mal. Da kommt bestimmt keine Freude auf. Überhaupt nicht. Wo wir als Christen keine triftigen Gründe zur Freude haben, da werden wir sehr wenig von unserem christlichen Glauben haben. Welche überzeugenden Gründe gibt es also, dass ich mich über mein Leben freuen kann? Zunächst die Frage, wie kann in der Krise, in der Anfechtung, in der Belastungsprobe der Glaube zur Freude werden? Und es sind jedoch zweifellos jene Augenblicke und Zeiten gemeint, wo Gott und Gottes Wort und Gottes Weg mit uns sehr fraglich ist und sehr dunkel, wo wir zwischen Stehen und Fallen hin und her gerissen sind, wo ist da Platz zur Freude? Ich gebrauche ein Bild, da ging ja vor kurzem mal wieder ein Unwetter über unser Land. Hagel, Windböen, Platzregen. Die Bretterverschalung für eine große Betonmauer konnte dem Sturm nicht standhalten und stürzte ein. Aber dicht daneben stand eine andere verschalte Mauer und die trotzte dem Unwetter. Diese war noch rechtzeitig mit Beton ausgegossen worden. Die war gestützt und stark bewehrt. Stahlbeton hatte sie gefüllt. Diese Mauer konnte etwas aushalten, während die andere dem Unwetter nichts entgegenzusetzen hatte. Und dieses Bild will deutlich machen, wie Freude in der Anfechtung, in der Belastungsprobe zustande kommen kann. Gott selbst sorgt dafür, dass wir etwas aushalten können. Er selbst füllt die ungeschützte Verschalung unseres Lebens mit dem Material, das uns fähig macht, auszuhalten. Gott erspart uns nicht die Belastungsprobe. Gott will die Belastungsprobe. Denn ohne Anfechtung kann es keinen Glauben, kein Wachsen im Glauben, keinen Sieg und kein Durchstehen geben. Aber jeder Sieg, jeder durchgestandene Sturm macht uns stärker. Das ist dann der Augenblick der Freude. Ich bin gehalten. Gott hat mich bewahrt. Die durchstandene Zerreißprobe ermöglicht die fröhliche Entdeckung, Gott will mich noch zu etwas gebrauchen. Aus mir soll noch etwas werden. Und vielleicht ist das die tiefste Freude, die schönste Entdeckung in und nach der Anfechtung. Jesus Christus war immer dabei. Der hat immer mitgehalten. Der hat immer mitgekämpft. Ich muss eine Geschichte dazu erzählen. Eine, die mir persönlich passiert ist. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und bereite mich auf eine Predigt vor, die ich den nächsten Tag in Siegen halten sollte. Meine Frau war krank, konnte deshalb nicht zum Hauskreis gehen und lag bei mir in meinem Arbeitszimmer auf dem Sofa. Also ein ganz idyllisches Bild, so wie es bei den Pastoren eigentlich immer ist. Natürlich nicht. So viel Idylle gibt es in einem Pastorenhaus selten. Da war das so. Da klingelt es auf einmal. Es war so 9 Uhr abends. Ich gehe zur Tür. Da stehen da 2 Männer vor der Tür mit einer Maske vorm Gesicht und Pistole in der Hand. Ich versuche sofort, die Tür wieder zuzuschmeißen. Das ging nicht. Der eine, das war ein Linkshänder mit der Pistole in der Hand, der hatte den Arm da drin. Und dann wedelte er damit vor meiner Nase rum und sagte, es passiert doch gar nichts, passiert gar nichts. Und ich roch dann die Pistole, während wir da so rangelten mit der Tür hin und her. Und die Pistole roch nach Schmauch. Das heißt, sie war schon gebraucht. Das machte mich nicht mutiger, aber ich war sowieso nicht ganz klar. Ich habe einfach weitergerangelt und habe versucht, ihn draußen zu halten. Und während der ganzen Zeit habe ich geschrien zu meiner Frau, hol die Polizei, hol die Polizei, hol die Polizei. Und das tat sie dann auch, aber die war noch nicht da. Ja, ich weiß nicht, wie lange das ging. Nach meinem Gefühl eine Ewigkeit, hin und her und her und hin. Und dann kam der Küster, der hatte die beiden durchs Gemeindezentrum durchgelassen. Unser Pfarrhaus lag hinter der Gemeinde und hatte sie dann durchgelassen. Sie hätten einen Trauerfall, hatten sie gesagt. Trauerfall. Nicht? Und dann sah er wieder irgendetwas merkwürdig war, so eine Rangelei. Und dann kam er und wollte dann nach dem Rechten gucken. Und das war so ein Schrank von Kerl. Ich sag, war richtig gut, dass der da gerade kam. Und dann ließen sie ab und nahmen ihn als Geisel. Nicht? Und sorgten dafür, dass er drüben die Türen wieder aufschloss und sie denselben Weg wieder weggehen konnten. Warum erzähle ich das? Anfechtung heißt übersetzt mit Waffengewalt eindringen. Diese Waffengewalt, die habe ich da erlebt. Da wollte einer mit Waffengewalt bei mir eindringen. Sie waren dann weg, dann kam auch die Polizei ganz schnell. Und dann gingen sie mit mir anschließend durch die Kneipen in der Gegend und suchten die beiden Männer. Beide mit der MP im Arm, ich immer vor ihnen her. In die Kneipe rein. Ich habe dann auch gedacht, wahrscheinlich haben die beiden Männer hier noch kleine Kinder zu Hause und sind auch Familienväter und bin deshalb auch ruhig gegangen. Wir haben die natürlich nicht gefunden, gar nicht gefunden. Da saß ich wieder am Schreibtisch, musste meine Gedanken sortieren, meine Gefühle sortieren, musste alles wieder neu sortieren und wollte die Predigt weiter vorbereiten und schreiben. Das war etwas schwierig. Das war wirklich etwas schwierig. Ich hatte einen prima Aufhänger am nächsten Tag, bei meiner Predigt. Und dann kam anschließend Paul Deitenbeck zu mir und sagte, dasselbe habe ich auch schon mal erlebt und tröstete mich. Das war aber ungewollt. Aber dann fiel mir das auf, mit Waffengewalt eindringen, das war genau die Situation. Und da kam Freude auf, dass ich in dieser schwierigen Situation gehalten worden war. Gehalten. und dass da Jesus mit dabei gewesen ist und aufgepasst hat, dass er keiner abgedrückt hat, dass er kein Problem mit rauskam, mal abgesehen von den naheliegenden anderen Problemen all. Aber das war die Freude, dass ich gehalten war durch Jesus Christus. Das machte sich dann richtig in meinem Herzen breit. Dafür war ich aber sowas von dankbar. Es war richtig schön, das so erlebt zu haben. Ich wünsche das keinem, dass er das erlebt, nicht? Als etwas besonders Schönes. Das ist nicht angenehm und der Kreislauf ist ziemlich auf 180 und es ist auch gefährlich, davon mal ganz abgesehen. Mit Waffengewalt eindringen. Eine andere Frage gehört auch mit dazu. Wie kann im Zweifel, in der Unübersichtlichkeit meines Lebens, der Glaube zur Freude werden? Und der Zweifel hat ja bei uns sehr verschiedene Gesichter. Wir zweifeln an Gott und an seinem Wirken überhaupt. Es meldet sich unsere ganze moderne Skepsis gegen alles angeblich nicht Beweisbare. Und da kommt dann die Frage auf, ob es denn dieser Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, ob der mich denn überhaupt kennt und mich hört, wenn ich bete. Und da ist dann weniger die Frage, ob er kann, sondern vielmehr, ob er will. Will er mir denn helfen? Ist er gegen mich? Ist er für mich? Und diese Woge des Zweifels wirft uns hin und her. Kommt unser Beten an oder ist das alles nur ein frommes Selbstgespräch? Manchmal sind wir so sicher in unserem Glauben und dann wieder machen wir eine bittere Erfahrung. Jakobus 1, Vers 6 steht, du Mensch, du Zweifler, du gleichst einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Was soll da der Glaube ausrichten, mitten in der Krise? Wenn der Mensch nicht mehr ein noch ausweist, kann er sich denn dann immer noch freuen? Und der Jakobusbrief bezeugt, Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, oder mit unseren Worten gesagt, wenn jemand unter euch nicht mehr durchblickt, so bitte er Gott, so wird sie ihm gegeben werden. Und das heißt doch, Mensch, du kannst dich freuen, denn Jesus weiß, Jesus blickt durch, Jesus führt, Jesus handelt und er gibt, auch wenn du die Übersicht verloren hast. Und darum, weil das eine begründete Freude ist, mitten in meiner eigenen Unsicherheit erfahre ich, Jesus hat für mich gebetet, so wie er einmal für den Petrus gebetet hat und dafür gesorgt, dass sein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22. Es ist nicht umsonst, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Gott will Gutes mit uns und er hat Gutes für uns im Sinn. Auch dann, wenn es gilt, schwere Zeiten und nicht einfache Lebensphasen zu bewältigen. Der dritte Punkt, die Krise, der erste Punkt, die Krisenbewältigung, der zweite Punkt und jetzt der Krisenwendepunkt. Wann hat sich das Ganze denn gewendet? Noch einmal der Beter aus dem Psalm 73, Vers 16 und 17. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Wir können Gottes Wege niemals begreifen. Glauben und denken, Glaube und Verstehen schließen sich nicht aus, überhaupt nicht. Ich behaupte einfach mal, die Leute, die nicht glauben können, haben nicht lange genug gedacht. Ich weiß, das ist sehr angriffig jetzt, was ich sage, aber ich stehe dazu. Aber Gott kann auch Dinge tun, die weit über unser normales menschliches Verstehen und Begreifen hinausgehen. Und dennoch sollen wir bemüht sein, soweit es in unserem menschlichen Vermögen steht, Gottes Wege im Glauben zu erfassen und zu verstehen. Und von dem Beter kann ich lernen, mit seinen Zweifeln, mit seinen Ängsten, Sorgen und Bedenken, geht er in das Heiligtum. Das ist der Anfang der Lösung. Damals war das Heiligtum der Tempel, der Ort, an dem sich die Gemeinde versammelte. Vielleicht hat der Beter auch einen Menschen aufgesucht, der ihm zum Seelsorger wurde. Jedenfalls tut er den entscheidenden Schritt. Er kommt heraus aus der Einsamkeit und hat Gemeinschaft mit Gott. Und nun sind nicht mehr Ausweglosigkeit und Ratlosigkeit, Angst und Zweifel bestimmend. Der rechte Weg führt also hinein in das Heiligtum. Hier soll ich Hoffnung erfahren, mitten in meiner Krise. Trotz aller bitteren Erfahrung bleibe ich bei Gott und atme auf. Glauben heißt für mich konkret festhalten an einer dauernden Lebensbeziehung. Glauben heißt nicht ein paar Dogmen für wahr halten. Glauben heißt festhalten an einer Lebensbeziehung, an der Gemeinschaft mit Jesus. Und in der Gewissheit, von ihm gehalten zu sein, wo der Mensch allein nicht mehr gehen kann, da ist Glaube. Mitten in der Krise kann der Beter dann sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Vers 23. Und ich liebe diesen Vers. Dennoch, dennoch, trotz allem, dennoch, dieses trotzige, dennoch bleibe ich stets an dir. Von dir, Gott, kommt die Energie, die meinem Leben neue Kraft gibt. Und wenn dem Glaubenden auch bis an sein Lebensende manches, was Gott tut oder zulässt, zweifelhaft bleibt, rätselhaft, dann weiß er doch, Gott steht zu mir. Er leidet mit uns, längst bevor wir es erbeten und begriffen haben. Das zeigt sich an Jesus, an dem Mann am Kreuz, der mit uns und für uns gelitten hat. Mitten in Kreuz und Leid ist er darum bei uns, neben uns, unter uns. Kein Tal ist so tief, kein Weg so dunkel, dass er ihm nicht bekannt wäre. Und dieser Jesus Christus sagt, Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Alle Tage. Auch alle Tage, die hier 2014 kommen. Jeden Tag ist er bei dir. Jede Minute, jede Sekunde ist er bei dir. Auch wenn du ihn nicht siehst und nicht fühlst und nicht spürst, er ist bei dir. Die Gedanken des Petrus aus Psalm 73, die wollen mir helfen, einen Weg aus der Krise zu finden. Und da wird mir ein neuer Weg gezeigt. Und deshalb ist der folgende Zuspruch auch kein leerer Wunsch. Dieser Zuspruch von Josef Butcher. Ich wünsche dir, dass Gott dein Leben leite, dass er dir Stärke gebe, Tag um Tag, dass er die Hände des Erbarmens breite auf alles, was da war und kommen mag. Ich wünsche dir, dass Gott dir Hilfe schenke durch seinen Frieden, der das Bangen stillt. Und wenn dich irgend Schuld bedrückt, bedenke, dass Gottes Liebe den Verlorenen gilt. Ich wünsche dir ein Herz voll Dank und Loben. Ich wünsche dir, in Gott getrost zu sein. Sind wir doch ganz und stets mit ihm verwoben. Die Gott erwählt hat, lässt er nicht allein. Auch nicht 2014.